Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Donnerstag, dem 21. November. Wir werfen heute zunächst einen Blick nach Chile, wo die Polizei nach wie vor mit Gewalt gegen die protestierende Bevölkerung vorgeht. Zwar gab Präsident Piñera in den letzten Tagen versöhnliche Töne von sich und rügte die Polizei für ihr Verhalten, doch ändern diese versöhnlichen Töne tatsächlich etwas.
Bislang kann man da nicht davon sprechen, dass die Repressionen und die Menschenrechtsverletzungen nachgelassen haben.
Dann wird's musikalisch und wir tauchen ab in die faszinierenden Klangwelten der isländischen Band Sigur Rós.
Das hat für mich den Zugang zu einer Welt in der Musik eröffnet, den ich bis dahin nicht wirklich gekannt habe und mich sehr berührt.
Der Berner Musiker Jeremias Keller war und ist tief beeindruckt von der isländischen Band. Darum widmet er ihr nun einen Tributabend am B-Flat im Progger. Und?
Können nur Menschen kreativ sein oder können auch intelligente Systeme, also Computer zum Beispiel, kreativ sein?
Was ist eigentlich Kreativität? Das ist eine der Fragen, welche am kommenden Montag am Philosophieabend im Café Kairo diskutiert wird. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Salim Staubli.
Rabe Info.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages heute von und mit Katrin Hiss.
Ab Anfang nächsten Jahres müssen Sicherheitsfirmen im Kanton Bern eine Bewilligung einholen. Das schreibt der Regierungsrat heute in einer Medienmitteilung. Das entsprechende Gesetz verabschiedete der Große Rat bereits vor einem Jahr. Nun hat die Regierung die nötigen Ausführungsbestimmungen erlassen. Betroffen von der Regelung sind über 100 Unternehmen. Sie haben nun 2 Jahre Zeit, sich an die neuen Vorgaben anzupassen. Darin enthalten sind zum Beispiel Anforderungen an die Ausbildung des privaten Sicherheitspersonals. Während des G20-Gipfels in Hamburg war 2 Journalisten die Akkreditierung entzogen worden. Dies aus Sicherheitsgründen auf Anraten des Verfassungsschutzes. Dieser gab an, dass die beiden Journalisten eine Nähe zu linksextremen Gruppierungen hätten. Gestern entschied nun das Berliner Verwaltungsgericht, dass dieser Entzug nicht rechtens war. Es bestand keine ausreichende rechtliche Grundlage für den Ausschluss der beiden Medienschaffenden. Vor und während des G20-Gipfels wurden 32 JournalistInnen ausgeschlossen. Insgesamt 9 haben Klage eingereicht. Der gestrige Entscheid war der erste Prozess, welcher in der Sache verhandelt wurde. Griechenland plant radikale Änderungen in seiner Migrationspolitik. Der konservative Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis will die überfüllten Lager auf Lesbos, Chios und Samos schrittweise schließen. Gemeinsam haben diese Camps eine Kapazität von rund 6.500 Plätzen, zurzeit hausen in ihnen jedoch über 35.000 Geflüchtete. Menschen, welche Aussicht haben auf ein erfolgreiches Asylgesuch, sollen neu auf dem Festland untergebracht werden. Laut der deutschen Tageszeitung Taz sollen auf den Inseln der Ostägäis dann neue, geschlossene Flüchtlingszentren entstehen, also Lager, in denen Menschen interniert werden. Zu einem Richtungswechsel punkto Migration kommt es auch in Spanien. Das Land plant, die 6 Meter hohen Zäune an den Grenzen von Ceuta und Melilla abzumontieren. Die beiden Exklaven befinden sich auf afrikanischem Boden. In den letzten Jahren gab es Dutzende Todesfälle, da Flüchtende immer wieder versuchen, die Zäune zu überwinden. Laut einer spanischen Nachrichtenagentur sollen in Zukunft sichere und, Zitat, weniger grausame Mittel eingesetzt werden. Noch immer harren knapp 100 Menschen in der Polytechnischen Universität in Hongkong aus. Diese war in den vergangenen Tagen Schauplatz erbitterter Kämpfe zwischen Polizei und Demonstrierenden. Verschiedene Nachrichtenagenturen berichten, dass manche AktivistInnen nach einem Fluchtweg suchten, andere würden sich verstecken aus Angst vor polizeilicher Repression. Derweil hat das US-Repräsentantenhaus gestern Gesetzesentwürfe durchgewunken zur Unterstützung der Protestbewegung in Hongkong. Somit kann die USA Sanktionen gegen Personen verhängen, die für Menschenrechtsverletzungen verantwortlich sind. Auch wird in einem weiteren Gesetzesentwurf der Export von Tränengas, Gummigeschossen, Wasserwerfern und Handschellen an die Polizei in Hongkong untersagt. Und noch zum Wetter. Morgen Freitag und übermorgen Samstag könnte sich der Hochnebel tagsüber auflösen. Das Thermometer zeigt 6 bis 8 Grad. Am Sonntag wird es, abgesehen von Nebelfeldern am Morgen, recht sonnig bei rund 7 Grad.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Chile will einfach nicht zur Ruhe kommen. Seit mehreren Wochen gehen die Menschen im südamerikanischen Land auf die Straße. Sie demonstrieren gegen die neoliberale Politik der Regierung unter Präsident Sebastián Piñera, gegen die massiv hohen Lebenshaltungskosten, gegen das Rentensystem und die wachsende Schere zwischen Arm und Reich. Und sie fordern eine neue Verfassung, denn die alte stammt noch aus der Zeit unter Diktator Augusto Pinochet. Der chilenische Präsident Sebastián Piñera hat nun am Sonntag erstmals versöhnliche Töne angeschlagen und die massive Polizeigewalt kritisiert. Und auch die Forderung der Demonstrierenden nach einer neuen Verfassung scheint Eingang in den Diskurs der Regierung gefunden zu haben. Jan Kethmann von Radio Dreieckland in Freiburg im Breisgau sprach mit der Journalistin Anna Fünfgeld, die derzeit in der chilenischen Hauptstadt Santiago de Chile weilt. Er hat sie gefragt, ob die Polizei nach der Schelte des Präsidenten ihr Verhalten denn nun geändert habe.
Davon kann man bislang nicht reden. Also er hat das kritisiert. Andererseits finden nach wie vor Menschenrechtsverletzungen statt. Es werden nach wie vor Menschen auf den Straßen verletzt, wenn sie friedlich demonstrieren. Ich habe hier gerade zum Beispiel die aktuellen Zahlen vom chilenischen Menschenrechtsinstitut. Es sind mittlerweile über 220 Menschen, die mindestens ein Auge verloren haben durch den Einsatz von Schrott und teilweise komplett ihr Augenlicht verloren haben zum Beispiel. Insgesamt wurden fast 1000 Menschen durch Schrotkugeln verletzt an verschiedenen Körperteilen. Also es gibt 6 Anzeigen wegen Mord durch oder wegen Tötungsdelikten durch seitens der Sicherheitsbehörden, 66 Anzeigen wegen sexualisierter Gewalt. Das ist quasi sind alles Dinge, die innerhalb von einem Monat passiert sind. Und ich denke, wenn man das in Vergleich setzt mit anderen Regionen, in denen es soziale Konflikte gibt oder Proteste auch, dann sieht man relativ schnell, dass das Vorgehen hier überaus repressiv ist und dass eigentlich systematische Menschenrechtsverletzungen begangen werden. Bislang zeichnet sich da keine Änderung des Verhaltens der Polizei ab. Da muss man wohl die nächsten Tage abwarten, ob sich da tatsächlich was ändert. Aber was tatsächlich in den letzten Tagen noch passiert ist, ist, dass hier davon ausgegangen wird, dass die Polizei mittlerweile ein neues Mix an Tränengas verwendet, das irgendwie stärker wirkt. Das wurde von mehreren Seiten berichtet. Es ist auch schon am 16. November ist auch ein Mann, der bei einer Demonstration war und von dieser neuen Gasmixtur getroffen wurde, hat einen Herzinfarkt gehabt, wurde dann da von anderen Protestierenden, die wollten ihm helfen, die wurden vom Wasserwerfer angegriffen. Es hat also relativ lange gedauert, bis er ins Krankenhaus kommen konnte, wo er dann gestorben ist. Also daher bislang kann man da nicht davon sprechen, dass die Repressionen und die Menschenrechtsverletzungen nachgelassen haben.
Nun war ja ein anderer wichtiger Punkt, um irgendwie zu einer Änderung zu kommen, eine verfassungsgebende Versammlung, da wird jetzt auch von gesprochen. Was kannst du dazu sagen?
Genau, also es wurde von mehreren politischen Parteien eine Vereinbarung unterzeichnet, in der die Rede ist von einem Verfassungskonvent, also Convention Constitutional, was wohl nicht ganz das gleiche wie eine verfassungsgebende Versammlung, also Assemblea Constitutional ist, das was gefordert wird. Und im gleichen Zuge wurde da festgelegt, dass dann im April 2020 eine Volksabstimmung dazu stattfinden könnte. Wie gesagt, also es ist von einem Verfassungskonvent in diesem Dokument die Rede. Mehrere Expertinnen, also Juristinnen, haben dazu gesagt, dass der Unterschied ist, dass die Gruppe der Teilnehmenden stärker eingeschränkt ist, also mehr auf Expertinnen ausgerichtet ist und weniger sich aus verschiedenen zivilen Gruppen zusammensetzt. Das ist alles noch nicht festgelegt, aber gerade dadurch, dass man eben hier andere Begrifflichkeiten verwendet hat und die ermöglichen, dass die Teilnahme und die Repräsentation eingeschränkter ist, ist auch nicht klar, welche Rolle spielt der Kongress dabei. Da sind die Mehrheit der Menschen, steht im Ganzen sehr kritisch gegenüber und sieht das eigentlich eher als so eine Art Falle an oder als so eine Art Täuschungsmanöver der Regierung, die jetzt versucht eben so scheinbare so kosmetische Reformen zu machen. Also man möchte hier schon eine richtige verfassungsgebende Versammlung, in der eben nicht einfach nur die Parteien vertreten sind, die jetzt schon im Kongress sitzen, die für die Politik der ganzen letzten Jahrzehnte stehen, sondern wie ich in dem letzten Interview auch schon gesagt habe, besteht sehr viel Kritik und Skepsis gegenüber diesem Repräsentationsmodell und den politischen Parteien hier. Und deswegen fordern die Menschen was, so eine verfassungsgebende Versammlung, die sich stärker an den Basisstrukturen orientiert, die sich hier in den letzten Wochen auch stark herausgebildet haben.
Die Journalistin Anna Fünfgeld weilt derzeit in der chilenischen Hauptstadt Santiago de Chile. Das Interview führte Jan Ketmann vom Radio Dreieckland in Freiburg.
Radio Info. Kultur.
Jeremias Keller ist ein Berner Jazzmusiker, der in verschiedenen musikalischen Unterfangen mitwirkt, so auch als Produktionsleiter der Jazzwerkstatt Bern. Der 33-jährige Keller hat sich einst selber das Gitarren- und Schlagzeugspielen beigebracht, mittlerweile spielt er aber vorzugsweise Bass. Nun hat die Veranstaltungsreihe B-Flat im Berner Progger Jeremias Keller eine carte blanche erteilt. Das heisst, dass Keller an drei Abenden entscheiden kann, was auf der Bühne der Turnhalle des Progger passieren soll. Die Wahl für den ersten Abend ist allerdings unerwartet. Ein Tributabend soll's werden, und zwar an eine isländische Band. Genauer gesagt, Jeremias Keller und seine Mitstreiter spielen Ágetis Byrjun nach, das zweite Album der isländischen Postrock-Gruppe Sigur Rós. Doch warum diese Wahl? Jeremias Keller erklärt in einem Beitrag von Gisela Feutz.
Mein Bezug zu Sigur Rós, der geht mittlerweile recht weit zurück. Ich habe sie wahrscheinlich 2002 oder so entdeckt. Und das hat für mich den Zugang zu einer Welt in der Musik eröffnet, den ich bis dahin nicht wirklich gekannt habe und mich sehr berührt. Es hat mir einen Zugang eröffnet zu einer Musik, die vermutlich weniger auf herkömmlichen Songstrukturen basiert, die sehr starkes Gewicht auf den Klang legt. Wir spielen das zweite Album, weil es für mich das erste Album von Sigur Rós war, das ich überhaupt entdeckt habe. Und es ist auch das, das bei mir bis heute am längsten hingehalten hat. Das finde ich, ist ein Phänomen, das man bei vielen Bands beobachten kann, dass irgendwann so beim zweiten oder dritten Album noch genug Experimentierfreude da ist und das irgendwie sich stilistisch noch breiter fächert und später wird dann oft der Sound einer Band klarer definiert und wirkt auf mich dann öfters weniger frisch, weniger aufregend, als diese Bands oft zu Beginn waren. Das ist sicher ein Grund, wieso mir gerade dieses Album bis heute, also ich möchte das einfach nicht missen. Ja. Was für mich die Musik von Sigur Rós ausmacht, ist sicherlich der Gesang, der sehr eigenwillig ist. Das Gitarrenspiel klingt überirdisch, der spielt die Gitarre hauptsächlich mit dem Geigenbogen und sehr viel Verzerrung und Hall. Und gleichzeitig kommt da manchmal so fast jazzige Schlagzeug-Grooves rein oder akustischer Bass oder ein Orgel. Es gibt irgendwie ein Gefüge aus vielen verschiedenen Klängen, die aus verschiedenen Stilrichtungen hervorgehen. Und Sigur Rós hat das vereint, speziell auf diesem Album, finde ich, in einem Klang, der mich wirklich sehr berührt hat. habe für dieses Carte Blanche-Konzert habe ich mir die Musik natürlich oft wieder angehört und mich entscheiden müssen, wie bringe ich das in die Band rein überhaupt, und habe entschieden, möglichst wenig konkret zu transkribieren. Also ich habe teilweise Stellen, bei denen ich die Melodie im Klavier oder die Gitarrenmelodie als wirklich wichtig empfinde, habe ich die halt niedergeschrieben und transkribiert, aber habe sonst versucht, eine Art Liedsheets zu erstellen für diese Musik, so dass jeder Musiker in der Band mit demselben Notenblatt, und also es ist auch wirklich so, dass das so auf einer oder maximal zwei A4 Seiten dann Platz hat, habe ich mich entschieden, das möglichst simpel niederzuschreiben, weil man auch nicht den Anspruch haben kann oder auch nicht will, das einfach zu kopieren, sondern es soll ein Tribut werden und nicht ein Coverabend. Und der Klang wird so oder so anders sein. Wir haben auch kein Orchester, wir haben keine Streicher und so. Aber ich mich auch darauf verlasse, dass die Musiker, die ich gewählt habe, sich diese Musik anhören und selbst entscheiden, was sie als die wichtigen Teile in der Musik erachten und was mehr Spielraum für Interpretation hat. Wir werden versuchen, die 10 Songs von Augettis Birjün originalgetreu im Ablauf nachzuspielen und werden auch die Interludes, die auf dem Album sind, improvisatorisch umsetzen. Also das Ziel ist, dass wir ein Set ohne Pausen spielen, als würde man sich ein Tribut des Albums anhören.
Jeremias Keller haben wir vorhin im Beitrag gehört. Der Tributabend über Sigur Rós findet am Sonntag, dem 24. November, am B-Flat im Progger statt. Alle weiteren Infos auch zu den zwei anderen Carte Blanche-Veranstaltungen von Jeremias Keller gibt's auf unserer Webseite unter info.rabe.ch.
Rabe Info.
Was ist Wahrheit? Das ist eine klassische Frage in der Philosophie. Doch auch über Kreativität kann man debattieren. Am kommenden Montag veranstaltet der Verein Philosophie.ch im Café Kairo eine Diskussion unter dem Titel «Was ist Kreativität?». Zu Gast ist Julia Langkau von der Universität Freiburg, wo sie in der Gruppe «The Aesthetic Mind» forscht. Katrin Hess wollte es genau wissen und hat sie gefragt, welche Fragen das Themenfeld Kreativität in der Philosophie denn aufwirft.
Ich finde es eine sehr gute Frage, und zwar, weil dieses Forschungsgebiet in der Philosophie noch nicht besonders verbreitet ist. Also es ist so, dass Kreativität seit den 1950er Jahren in der Psychologie sehr beliebt ist. Und da sind natürlich die Fragen, was ist ein kreativer Prozess, was für Fähigkeiten brauchen Menschen, um kreativ zu sein, und warum sind wir überhaupt kreativ und was für Arten von Kreativität gibt es? Diese Fragen beschäftigen die Psychologie, und dann kann man zu Recht fragen, ja, was will denn die Philosophie jetzt hier beitragen? Aber es gibt eine Tradition in der Philosophie, sich mit Kreativität zu beschäftigen, vor allem Kreativität in der Kunst. Also dazu hat Kant einiges gesagt. Er meinte allerdings, dass Kreativität sich überhaupt nicht erklären lasse, weil sie eben spontan ist und weil sie Neues schafft. Und da gibt es keine Regeln, nach denen man folgen könnte, um Neues zu schaffen. Sie ist radikal manchmal, und es gibt wie so einen kreativen Moment, und dann ist das Neue da. Und deswegen hat die Philosophie bis sehr lange, bis ins Ende des 20. Jahrhunderts, gedacht, das Thema lassen wir beiseite, da können wir überhaupt nichts dazu beitragen. Und erst seit ganz kurzem eigentlich hat die Philosophie das Thema wieder aufgegriffen. Und ich denke, es ist auch unvermeidbar, weil es mittlerweile auch in den Common Sense vorgedrungen ist, dass man Kreativität lernen kann. Und die Philosophie beschäftigt sich nun eben mit philosophischen Fragen oder mit eher philosophischen Fragen zu diesem Thema. Und eine philosophische Frage ist immer, was ist X? Also was ist Kreativität genau? Und da können wir eben sehr viel beitragen zur Begriffsklärung, weil wir natürlich nicht nur fragen, was denken die Leute, wenn sie Kreativität hören, sondern was wollen wir eigentlich von diesem Begriff? Was soll Philosophie sein? Also es kommen normative Aspekte hinein und natürlich auch phänomenologische Aspekte. Also wie ist es eigentlich, kreativ zu sein? Was sind das für Prozesse? Was ist die qualitative Komponente der Kreativität?
Und anscheinend hat sich ja auch schon Platon Gedanken gemacht über die Kreativität. Er kam zum Schluss, dass diese dem strengen Geschäft der philosophischen Wahrheitssuche fernbleiben sollte. Wie ordnen Sie das ein?
Ja, er hat die Dichter und die Wissenschaftler einander streng gegenübergestellt und die Kreativität eigentlich als künstlerischen Prozess gesehen und gemeint, dass dem Künstler eine Muse Inspiration einflößt sozusagen, und dann kommt der kreative Prozess in Gang oder dann entsteht das neue Produkt. Und das, denke ich, ist ein etwas veralterter Ansatz. Also das hat auch sehr viel dazu beigetragen, dass wir eben Künstler oft als Genies sehen, als etwas, das irgendwie höher steht über anderen Menschen, die eben nicht neue Dinge erschaffen können, weil ihnen diese Inspiration fehlt. Ich denke, das ist veraltet, und ich denke, dass wir Kreativität als etwas anschauen sollen, das jedem zugänglich ist. Also jeder Mensch kann kreativ sein auf einer bestimmten Ebene. Natürlich müssen wir von verschiedenen Ebenen der Kreativität ausgehen und genau schauen, welche Arten von Kreativität es gibt.
Könnten Sie diese vielleicht gleich ausführen? Also welche Arten von Kreativität gibt es denn Ihrer Meinung nach?
Also die Kognitionswissenschaftlerin und Philosophin Margaret Boden hat drei verschiedene Arten von Kreativität unterschieden. Einmal gibt es sozusagen auf der untersten Stufe eine Reorganisation von bekannten Elementen oder eine Neukombination von bekannten Elementen. Also zum Beispiel, wenn ich einen Hut verwende, um eine Lampe herzustellen, dann ist es überraschend auf gewisse Weise, weil es ungewöhnlich ist und somit kreativ. Dann auf der nächsten Ebene wäre das Entdecken von Neuem in alten Strukturen. Also zum Beispiel, wenn ich einen neuen literarischen Stil innerhalb eines Genres entdecke, sozusagen, das passiert in einem gewissen Rahmen, ist aber etwas Neues, was vorher niemand gesehen hat. Dann ist es vielleicht überraschend im Sinne, dass es unerwartet ist. Und dann auf einer nochmal höheren Ebene gäbe es eben das radikal Neue. Also das wäre das Erfinden von radikal neuen Strukturen, zum Beispiel eine neue Kunstrichtung.
Was erwartet denn die Teilnehmenden an diesem Abend im Café Kairo, wo sie über Kreativität sprechen?
Also ich denke, wir werden uns mit ganz grundsätzlichen Fragen auseinandersetzen, die eben in der Philosophie auch noch nicht entschieden sind, insofern überhaupt etwas jemals entschieden wird in der Philosophie. Es gibt da immer verschiedene Theorien und Ansätze. Aber ich finde das Thema sehr geeignet, weil es eben noch viele offene Fragen gibt. Also Margaret Boden hat eben Kreativität definiert als das Schaffen von etwas Neuem, das auf eine der drei genannten Arten überraschend ist. Also entweder es ist ungewöhnlich oder es ist vielleicht sogar unerwartet oder im Falle der höchsten Stufe der Kreativität, es erschien unmöglich. Also zum Beispiel ein neues Genre zu schaffen. Und man kann sich die Frage stellen, wie ist es eigentlich, wenn wir beabsichtigen, kreativ zu sein und etwas radikal Neues schaffen, das aber von niemandem wertgeschätzt wird, außer vielleicht von uns. Kann man das dann überhaupt Kreativität nennen? Kann man das Produkt dann ein kreatives Produkt nennen? Oder ist dann irgendetwas anderes entstanden? Und das ist eine relativ schwierige Frage, finde ich. Ich kann noch ein anderes Problem oder eine andere Frage nennen, diskutieren werden, die auch sehr aktuell ist, und zwar die Frage, wer kann eigentlich kreativ sein? Also können nur Menschen kreativ sein oder können auch intelligente Systeme, also Computer zum Beispiel, kreativ sein? Und da kann man sich eben fragen, was Computern fehlt, was wir haben. Zum Beispiel Bewusstsein und vielleicht Autonomie. Und braucht es diese beiden Komponenten, um kreativ zu sein? Und eine dritte Komponente, die es braucht, denke ich, ist, dass man etwas absichtlich macht. Also wenn ich zum Beispiel einen Text oder ein Gedicht schreibe, sagen wir, dann möchte ich damit etwas sagen. Und nun gibt es Computer, die können sowas wie Gedichte oder inspirierende, sag mal, Passagen kreieren, aber die beabsichtigen natürlich nichts damit zu sagen. Das folgt einem Algorithmus. Die Frage ist, sind diese Gedichte von Computern hergestellt, sind die kreativ oder nicht? Das wäre zum Beispiel eine andere Frage.
Das sagt Julia Lankau von der Universität Freiburg. Die Philosophin forscht dort in der Gruppe The Aesthetic Mind. Am kommenden Montag diskutiert sie die Frage, was ist Kreativität, im Café Kairo. Veranstaltet wird der Abend von philosophie.ch. Weitere Infos dazu gibt es auf unserer Webseite info.rabe.ch.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe-Info von heute Donnerstag, dem 21. November. Das nächste aktuelle Info gibt es dann morgen wieder, wie immer um 11 Uhr. Dann unter anderem mit einem Beitrag zum 35-jährigen Bestehen von Xenia, der Schweizer Fachstelle für Sexarbeit. Podcasts, Videos, Bilder und ausführliche Hintergründe zu den jeweiligen Beiträgen findet man rund um die Uhr auch auf unserer Webseite unter info.rabe.ch. An dieser Infosendung mitgewirkt haben Kathrin Hiss, Gisela Feutz und Radio Dreieckland. Und am Mikrofon verabschiedet sich das Salim Staubli. Wir freuen uns, wenn ihr das Rabe-Info dem Morgen wieder einschaltet. Bis dann, habt ganz eine gute Zeit.
Rabe-Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.